Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Einigen, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt waren und die anderen verachteten, erzählte Jesus dieses Beispiel. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere war ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und sprach leise dieses Gebet: Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin, die Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner dort. Ich faste zweimal in der Woche und gebe dem Tempel den zehnten Teil meines ganzen Einkommens. Der Zöllner aber blieb ganz hinten stehen und wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug sich an die Brust und betete: Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser kehrte als Gerechter nach Hause zurück, der andere nicht. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, und wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Evangelium Jesu Christi. Ich war am letzten Sonntag zu einem Ashram-Tag in Freiburg und da sagte einer der Teilnehmer am Ende: Spiritualität ist Champagner fürs Ego. Das gefällt mir ausgesprochen gut. Und der Pharisäer hier, der liefert den Beweis dafür, dass das genau so sein kann. Es geht ja irgendwie um die Frage des eigenen Selbstverständnisses. Also woran mache ich meine eigene Identität fest? Und ich habe das so ein bisschen verfolgt, also auch unter bei Lukas unter diesem unter dieser Überschrift von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt waren. Und ich habe festgestellt, dass dieses Thema mit verschiedenen Facetten eigentlich das ganze Evangelium durchzieht. Also um nur ein paar Beispiele zu nennen, weil das macht ja die Bedeutung deutlich, worum es da eigentlich geht, wie relevant das wirklich ist. Ja. Also das beginnt schon mit dem Magnificat, wo Gott auf die Niedrigkeit seiner Magd schaut, aber zerstreut die im Herzen voll Hochmut sind, die Mächtigen vom Thron stürzt, die Niedrigen erhöht, die Reichen leer ausgehen lässt. Oder dann macht sie es ganz oft fest, wie auch in unserem Evangelium, an den Pharisäern und Schriftgelehrten auf der einen Seite, die da zum Beispiel murren, weil Jesus mit den Zöllnern und Sündern, das sind die Gegenparts, wie ja auch in unserem Evangelium, isst und trinkt und die dann gesagt bekommen: Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zur Umkehr zu rufen, sondern Sünder. Die halten sich für gerecht. Bergpredigt: Selig die Armen, wehe den Reichen. Lukas 7, diese schöne Geschichte, das Mahl bei dem Pharisäer Simon und dann kommt diese Frau und wäscht Jesus die Füße da oder benetzt sie mit ihren, und der Pharisäer erhebt sich natürlich und sagt: Ja, wenn der wüsste, was das für eine Frau ist, das kann kein Prophet sein. Ja, also so dieses, das ist ja dann, kommt ja auch in unserem Evangelium vor, man erhebt sich dann über die anderen. Also wir machen unsere Identität ganz einfach auch in unserem Beruf fest, in unseren Leistungen, in dem, was ich erlebt habe, in meiner Stimmung. Ich bin traurig, ich bin glücklich, ich bin mit dem Fahrrad gefahren und, und. Also da verankern wir unsere Identität und dann geht es ganz schnell, wir vergleichen mit den anderen. Und wenn dann jemand nach unseren Kriterien das nicht ganz so gut abschneidet, dann gucken wir auf den runter, so wie der Pharisäer im Evangelium das tut und immer wieder die Pharisäer das tun. Dann diese ganze Schimpfe gegen die Pharisäer, die lieben den Ehrenplatz in den Synagogen und wollen gegrüßt werden. Für die Schriftgelehrten wird ganz Ähnliches gesagt. Ja, also ich will euch jetzt nicht langweilen. Ich war wirklich überrascht. Es gibt fast kaum ein Kapitel im Lukas-Evangelium, wo das Thema nicht irgendwie auftaucht. Und ich finde, dass es in dem ganzen Kapitel 18, aus dem das heutige Evangelium stammt, irgendwie durchgehend da ist. Letzten Sonntag war das Evangelium das Gleichnis vom gottlosen Richter und der Witwe, dass man immer beten soll. Das heißt, das wird den Jüngern gesagt. Das heißt, die Jünger werden müssen sich mit dieser Witwe identifizieren. Der Jesus sagt denen, ihr sollt so sein wie die Witwe. Das ist nicht sehr attraktiv für die Jünger, die zur Rechten und zur Linken des Messias sitzen wollen und die 12 Stämme Israel richten. Wie so eine Witwe werden, wie Gitt. Dann kommt unser Evangelium von heute. Danach kommt die Segnung der Kinder. Die wollen die Jünger verhindern, die Kinder. Die galten nichts. Es gab viele, weil die Sterblichkeit hoch war. Man wusste gar nicht, ob man von den vielen da irgendeins überhaupt durchbringt. Und ansonsten waren sie unnütz, haben nur gestört, haben gegessen und nichts getan. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Unmöglich. Dann kommt die Geschichte von dem. Bei Lukas ist es einer von den führenden Männern, der fragt, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Was muss er tun? Er fragt eigentlich nach der richtigen Großtat, durch die er im Grunde sich das ewige Leben verdient. Also der ist nicht nur reich, sondern da kommt noch eins drauf, noch eine Großtat drauf, hat er dann geschafft. Die Gebote, das schafft er ja sowieso schon. Noch eine Leistung. Aber runtersteigen kann er nicht. Das Vermögen loslassen, das kann er nicht. Wir übrigens auch nicht. Dann kommt die dritte Ankündigung von Leiden und Auferstehung. Der Menschensohn wird verspottet, misshandelt, angespuckt. Man wird ihn geißeln und töten. Oje, das ist so ein Weg nach ganz unten. Da gilt gar nichts mehr. Eine völlige Verachtung und Auslöschung moralisch und psychisch am Kreuz. Aber er wird auferstehen. Und der letzte Abschnitt in dem Kapitel ist der Blinde bei Jericho, der da brüllt und der im Grunde zu sich in seiner Blindheit und Armut stehen kann und geheilt wird. Und es, wie die Witwe übrigens auch, beide schafft, die haben ganz schöne Macht. Die bringen nämlich die Witwe den Richter zum Einknicken und der Blinde bringt den Zug zum Anhalten, obwohl alle sagen, pst, pst. Ja, woran machen wir unser Selbstverständnis fest? Darum geht's. Wir müssten das in Gott festmachen. Nur, das kann man so sagen, aber damit ist noch gar nichts getan. Der Pharisäer ist ja gerade Beispiel dafür, wie man es versuchen kann, durch Spiritualität und sich dabei und dabei seinem Ego den Champagner gönnt. Der Zöllner, der steht da hinten nicht wie ein Sieger. Der traut sich ja, steht ganz hinten und traut sich ja nicht mal aufzugucken. Der muss irgendwie drauf gekommen sein, dass die Ausrichtung in seinem Leben verkehrt ist. Das heißt ja irgendwie Sünde. Man ist falsch gewickelt, man strebt in die falsche Richtung. Das muss er erkannt haben. Da ist auch was hier oben passiert. Also nicht nur hier oben, sondern es betrifft ja den ganzen Menschen. Und das gesteht er irgendwie ein und geht als Gerechter, das heißt mit Gott verbunden, gründend im Grund aller Wirklichkeit nach Hause. Ich glaube, dass es keinen anderen Weg gibt, als den, die Grenzen hochzuschätzen, die das Leben und die Meditation uns bescheren. Ich weiß schon, was ich da sage. Wir mögen ja die Grenzen nicht. Wir haben eben unsere Ausrichtung, wir haben unsere Vorhaben, wir haben unser Streben und dann stellt sich uns was in den Weg, das wollen wir nicht. Das stört uns. Der Ashram hatte einen Freund, dessen Spruch immer ein Therapeut, der eine Suchtklinik geleitet hat, dessen Spruch war immer, nur an der Wand ist Wandlung möglich. Und da ist wirklich viel dran. Die Grenzen haben sowas. Nur eine Grenze, die ich einfach nicht wegkriegen kann, die eine Wand für mich darstellt, für meine Vorstellungen und mein Streben. Da besteht die Chance, dass ich mich verwandle. Weil das Erste, was wir tun, wenn eine Grenze auftaucht, ist, wir rennen dagegen an. Wir wollen durch die Wand, bis der Kopf blutig ist, und dann dämmert so langsam, dass da irgendwie keine Tür ist, wo wir durch wollen. Dann ist das Spiel noch nicht zu Ende. Man könnte dann noch versuchen zu sagen, ah ja, ich hab ja nie da durchgewollt, ich mache das ganz anders. Ja. Also da gibt es viele Spielarten, aber wenn man das Glück hat, dann irgendwie so, weil man auch nimmer kann und nimmer will, an der Wand niederzusinken. Das heißt, an der Grenze auszuhalten. Dann kann was geschehen. Diese Grenzen gibt's im Leben, durch Krankheit, durch vielleicht auch durch Berentung, durch Enttäuschungen aller Art. Ich erreiche irgendwas nicht, durch Misserfolge. So eine Grenze erleben wir jetzt auch als Land, nicht nur oder als Europa, da die halbe Welt über diese, was der Scholz die Zeitenwende genannt hat. Plötzlich merken wir, dass unsere Weise zu leben den Planeten kaputt gemacht hat, so nebenbei. Wir hätten es schon früher wissen können, aber nein, wir haben unseren freiheitlichen Lebensstil genossen. Ja, jetzt geht's halt nimmer. Und wir erleben die Grenzen auch in der Meditation. Darum finde ich die so wertvoll. Die ist auch ganz oft nicht so, wie wir sie gerne hätten. Und das ist eigentlich ganz wunderbar. wenn wir da aushalten, sonst ist es verschenkt. Aber wenn wir an den Grenzen aushalten, dann kann mehreres passieren. Das eine ist, dass an der Grenze mir klar wird, was ich eigentlich will. Also oberflächlich weiß ich das ja vielleicht. Aber da, wo es nicht mehr geht, da habe ich die Chance, irgendwie, dass was Tieferes mir zu Bewusstsein kommt, was mich eigentlich bewegt. Da wird mir meine Ausrichtung klar, was ich eigentlich will und was eigentlich wichtig für mich ist und warum ich partout dahin wollte, was jetzt die Grenze verhindert. Und ein anderer Gesichtspunkt ist an Grenzen. Grenzen sind der einzige Ort, wo man die Chance hat, ein bisschen was von dem, was jenseits der Grenze ist, mitzukriegen. Ich bin in der Pfalz aufgewachsen und da ist die französische Grenze nicht weit weg und wir standen da manchmal, es ging so ein bisschen runter, da konnte man sehen, da gibt es irgendwie, die Autos sind da ganz anders und die Häuser sind auch ein bisschen anders und die Männer rennen alle mit so Weißbrotstangen rum, das gab es bei uns gar nicht. Und die Frauen mit Lockenwickler und Morgenmann, das gab es irgendwie, war das auch nicht üblich. Also man hat irgendwie so ein Gespür gekriegt von dem, was jenseits der Grenze ist. Und so ist es auch mit den Grenzen, die uns im Leben und in der Meditation begegnen. An den Grenzen hat man die Chance, sozusagen in die Atmosphäre von jenseits getaucht zu werden. Erstmal kapiert man das gar nicht. Aber interessanterweise gibt es an der Grenze sowas wie eine Verlockung der Wahrheit, die einem da gerade über sich selbst aufgegangen ist, was einen wirklich bewegt und was man sich wirklich so vorstellt, dieser Wahrheit zuzugeben. Das heißt, einzugestehen, dass man schief gewickelt ist, dass man da einer Illusion nachgehetzt ist. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich, weil da hängt ja die eigene Identität dran. Also da muss was sterben. Aber es gibt eine Einladung dazu, merkwürdigerweise. Und wenn man der folgt, erlebt man weniger den Tod als vielmehr eine Befreiung. Man merkt, ich kann auch ohne dieses Gepäck leben, von dem ich meinte, das muss ich unbedingt erreichen, sonst, keine Ahnung, sonst bricht meine Welt zusammen. Jetzt bricht sie zusammen und ich merke, ich lebe ja trotzdem, meine Welt kann ruhig zusammenbrechen, das stört eigentlich niemanden. Im Gegenteil, das macht mich viel freier und ich bin viel mehr ich selbst. Ich bin viel mehr ich selbst. Ich komme viel mehr bei meinem Grund an, bei dem, der ich wirklich bin. Und dieser Grund, dieser mein Grund, ist der Grund aller Wirklichkeit. Der buddhistische Text drückt es halt in seiner Weise aus. Das ist ja die buddhistische Wahrheit, dass alle Phänomene, also alles, was in unserem Bewusstsein auftaucht, vergänglich, leer, das ist nicht wirklich befriedigend und auch leer von selbst ist. Also wir nehmen die zwar um alle Phänomene, um unser Selbst damit, um unsere Identität damit zu begründen. Ich bin traurig, ich bin hungrig, ich bin Fahrrad gefahren, ich habe Geld. Und also wir nehmen alles, ich habe Feinde, ich habe Freunde. So, ja, aber das ist nicht unser Selbst. Das stirbt an den Grenzen, wenn wir sie durchleben. Und dort werden wir darauf aufmerksam, dass nicht etwas uns trägt. Dass wir in einer Präsenz gründen, die nichts ist. Und dann können auch wir gerechtfertigt nach Hause gehen, auferstanden.